verwoben und verstrickt ist unser Leben in Sünde und Schuld. Weder Täter noch Opfer wollen wir sein und sind doch beides. Wir möchten gerne anders sein, uns befreien aus dem Netz von Lügen, Eitelkeiten, Anklagen, aus dem Netz der Unterlassungshilfe, der Rechthaberei, der abgebrochenen Gespräche und spüren, wir haben keine Kraft, uns von Grund auf zu ändern. Darum rufen wir zu dir, Gott, und bitten um Vergebung, wo wir Täter waren. Und dass wir vergeben können, wo wir Opfer sind. Erbarme dich, unser gnädiger Gott. In der Stille bringen wir dir, was unser Leben schwer, ja vielleicht manchmal auch unerträglich sein lässt. Herr, erbarme dich, Kyrie eleison.
Ewigkeit zu Ewigkeit. Da gab Pilatus die Forderung nach und befahl, Jesus zu kreuzigen. Jesus wurde abgeführt. Er trug sein Kreuz selbst aus der Stadt hinaus, zu der sogenannten Schädelstätte. Auf Hebräisch heißt es die Golgatha. Dort kreuzigte man ihn und mit ihm zwei andere, ein auf jeder Seite, Jesus in der Mitte. Pilatus ließ ein Schild am Kreuz anbringen, das die Aufschrift trug, Jesus von Nazareth, König der Juden. Dieses Schild wurde von vielen Juden gelesen, denn der Ort, an dem Jesus gekreuzigt wurde, war ganz in der Nähe der Stadt und die Aufschrift war hebräisch, lateinisch und griechisch abgefasst. Die führenden Priester des jüdischen Volkes erhoben Einspruch. Es darf nicht heißen, König der Juden, sagte Pilatus. Schreibe, dieser Mann hat behauptet, ich bin der König der Juden. Pilatus erwiderte, was ich geschrieben habe, habe ich geschrieben. Die Soldaten, die Jesus gekreuzigt hatten, nahmen seine Kleider und teilten sie unter sich auf. Sie waren zu viert. Beim Untergewand stellte sie fest, dass es von oben bis unten durchgehend bewegt war, ohne jede Nacht. Das zerschneiden wir nicht, sagten sie zueinander. Wir lassen das los entscheiden, wer es bekommt. So sollte sich erfüllen, was in der Schrift vorausgesagt war. Sie haben meine Kleider unter sich verteilt und mein Gewand haben sie das losgeworfen. Genau das taten die Soldaten. Bei dem Kreuz, an dem Jesus hing, standen seine Mutter und ihre Schwester, sowie Maria, die Frau von Klopas, und Maria aus Magdala. Als Jesus seine Mutter sah und neben ihr den Jünger, den er besonders geliebt hatte, sagte er zu seiner Mutter, liebe Frau, das ist jetzt dein Sohn. Dann wandte er sich zu dem Jünger und sagte, sieh, das ist jetzt deine Mutter. Dann nahm der Jünger die Mutter zu, Jesus zu sich und sorgte von da an für sie. Jesus wusste, dass nun alles vollbracht war. Und weil sich das, was in der Schrift vorausgesagt war, bis ins Letzte erfüllen sollte, sagte er, ich habe Durst. Da tauchten die Soldaten einen Schwamm in ein Gefäß mit Weinessig, das dort stand, steckten ihn auf einen Hyssopstengel und hielten ihn Jesus an den Mund. Nachdem er ein wenig von dem Essig genommen hatte, sagte er, es ist vollbracht. Dann neigte er den Kopf und starb.
Lasst uns unseren christlichen Glauben erkennen. Wir tun es heute mit den Worten des Christus-Hymnus. Du findest im Gesangbuch Nummer 773. Ich lade Sie ein, dass Sie den ganzen Text gemeinsam bekennen. Seid so unter euch gesinnt, wie es auch der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm die nächste Gestalt an, warf die Menschen an.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Liebe Gemeinde, wie kann man dieses Leid nur ertragen? So frage ich mich als schamvoller Betrachter der Bilder von Menschen am Grenzzaun in Idomeni, die sehnsuchtsvoll auf die andere Seite des Zaunes blicken, der ihnen Freiheit und Lebenschancen verheißt. Was erfahren wir aus den Flüchtlingscamps in Griechenland? Ein Mann zündet sich aus Protest an. Etliche verweigern das Essen. Die UN beendet ihre Arbeit in mehreren Flüchtlingslagern. Die Menschen leben provisorisch, menschenunwürdig im Schlamm. Wer kann dieses Leid ertragen? Am Dienstag 31 Tote und über 300 Verletzte in Brüssel, beklemmende Bilder, die uns noch vor Augen stehen, im Fernsehen, in den sozialen Netzwerken. Diese sinnlose, blindwütige Gewalt skrupelloser Fanatiker. Wer kann dieses Leid ertragen? Und heute Karfreitag? Es ist, als befänden wir uns im Auge des Sturmes hier in dieser stillen Kirche, umgeben von so manchem Leid der Welt, das wir nicht sehen und das doch im Stillen da ist, auch unter uns. Wie kann er dieses Leid ertragen, sodass er schließlich getröstet stirbt mit den Worten, es ist vollbracht. Es ist vollbracht mit anderen Worten, ich habe den Willen Gottes für mein Leben erfüllt und für diese Welt erfüllt. Lassen Sie uns dieses Bild von Marc Chagall, das Sie am Eingang bekommen haben, hervorholen und uns ein wenig Zeit nehmen, dieses Bild zu meditieren und dieses Wort Jesu, es ist vollbracht. Schauen wir uns den Gekreuzigten selbst zunächst an. Seine Augen sind geschlossen, sein Gesicht und sein Körper wirken entspannt, ruhig. Das Leiden scheint hier vorüber. Hinter dem Haupt des Gekreuzigten ein heller Lichtschein, ein Heiligenschein, der uns vertraut ist aus mittelalterlicher Malerei und von den Ikonen. Wir sehen hier nicht Verzweiflung, sondern Gottes Glanz. Der Gekreuzigte wirkt unversehrt bis auf eine kleine Seitenwunde an der rechten Brust und der von einem offenbar bereits entfernten Kreuzesnagel verletzte Fuß. Er hängt nicht am Kreuz, er schwebt, weiß, leichenblass, entrückt, als blicke er nach innen. Auffällig der Riemen um seinen linken Arm und die eckige Kapsel auf seinem Kopf. Die Evangelien berichten nichts davon, aber Chagall sieht ihn so, als jüdischen Gläubigen, der seinen Glauben bekennt und betend stirbt. Bis heute finden wir diese Gebetskapseln bei frommen Juden an Stirn und um die Hand gebunden. In dem Kästchen befindet sich ein kleiner Zettel mit dem jüdischen Glaubensbekenntnis. Jeder Jude soll es auswendig lernen und im Gebet täglich aussprechen. Shema Yisrael, höre Israel, der Herr, unser Gott, der Herr ist einer. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit aller deiner Kraft. Mit diesem Bekenntnis, so deutet es Chagall, stirbt der Gekreuzigte. Er stirbt als Betender. Wir haben eben im Psalm 22 gelesen, gebetet. Diese Worte sind von Jesus berichtet. Dafür steht auch das Gebettuch, mit dem die Lenden des Gekreuzigten bedeckt sind. Dieser blaue Gebetsmantel, unter dem sich der Betende sonst von seiner unruhigen Umgebung und Umwelt abschirmt, um sich auf Gott zu konzentrieren. Chagall macht mit diesen Symbolen, mit Riemen und Gebetsschal deutlich, darum hängt er da, für dieses Bekenntnis hat er gelebt. Schauen wir in den unteren Teil des Bildes. Aus diesem erdfarbenen Teil des Bildes drängen Unruhe und Chaos, Feuer und Zerstörung auf den Betrachter ein. Unten im Vordergrund ein waches, ein mutiges, dunkles Tier. Ist es vielleicht ein Pferd? Eine große Ziege? Auf jeden Fall eine starke, vorwärts drängende Kreatur. Vor dem Reittier geht eine Frau, die mit beiden Händen ihr Kind umfasst und an ihre Brust drückt. Das Gesicht der Frau ist hellblau wie der Gebetsschal des Gekreuzigten. Ihr Blick wendet sich ab von all dem Leid, das in ihrem Rücken geschieht. Sie schaut nach vorn auf ihren Weg. Hat sie von der Ruhe und der Überlegenheit dieses gekreuzigten, betenden Kraft empfangen? Sie wirkt zuversichtlich, getragen auf dem Rücken des tiefblauen Tieres. Blau. Die Farbe der Träume, der Hoffnungen. Bei Chagall die Farbe der Visionen, der Verheißungen Gottes. Mitten in alledem, in dem Verderben und in diesem Chaos, wird hier eine Kraft geschenkt, die hinausträgt ins Weite. Eine Kraft, die Flüchtenden Mut macht, dass sie ein Ziel finden. Schutz für Schutzsuchende und Schutzbedürftige. Die Frau findet keine Zeit, ihr Kind zu stillen. Das nackte Kind blickt den Betrachter des Bildes an, als wollte es uns fragen, wie, wollt ihr einfach nur zusehen, ohne einzugreifen, ohne zu helfen? Kinderaugen rühren uns in der Not immer am meisten. Zu Füßen des Gekreuzigten entrinnt die Mutter mit ihrem Kind in die Freiheit. Das Leben geht weiter, wie man so sagt, auch angesichts von Leiden und Sterben. Kinder werden geboren. Eine neue Generation wächst heran. Bekommen sie eine faire Chance? Unten rechts ein Mann auf der Straße geht mit erhobenen Händen. Er trägt ein Schild, offenbar mit dem gelben Stern auf seiner Brust. Chagall malt sein Bild 1942, als Juden in Deutschland stigmatisiert, verhöhnt, angeprangert, verfolgt und systematisch ermordet werden. Man sieht über diesem Mann brennende Häuser rechts an der Seite und über den Flammen fliehende Menschen, die wenigen Habseligkeiten auf dem Rücken. Dieses Bild könnte genauso gut in unseren Tagen gemalt worden sein. Wie viele leben unter uns, die all das so ähnlich erlebten, als sie flohen aus Damaskus, Aleppo, Flüchtende ohne Heimat. Auf der linken Seite, im unteren Drittel des Hintergrundes, im Hintergrund ein untergehendes, brennendes Schiff, vielleicht können Sie es erkennen, vor diesen Feuerflammen. Die Flammen führen dieses Bild, diese Szene in ein gespenstisches Licht. Ein Schiffbrüchiger direkt unter diesem Schiff vor dem Ertrinken und vor diesem untergehenden Dampfer ein Brustbild eines hübschen Mädchens. Sie hebt ihre Hand, um ihre Tränen vielleicht zu trocknen. Wie viele Frauen blieben im Krieg allein zu Hause zurück und warteten vergeblich auf die Rückkehr ihrer Verlobten und der Väter ihrer Kinder. Wie viele Witwen leben auch noch unter uns, die aus Schlesien flohen, aus Pommern oder Ostpreußen? Und wie viele Mütter werden auch heute noch auf der Flucht von ihren Kindern getrennt? Unter ihr sehen wir einen Fisch, der aus dem Element, aus dem Wasser geworfen ist, alles in Unordnung. Unten links einer, der den grauen Fluten zu entkommen sucht und Halt sucht. Wie viele Menschen werden noch ertrinken im Mittelmeer, wenn sie fliehen mussten und einen sicheren Ort für ihre Zukunft suchen? Von diesen dunklen Schreckensbildern im unteren Teil des Bildes geht unser Blick hinauf mit der Leiter in die Höhe. Diese Leiter, die auf vielen Kreuzigungsbildern die Kreuzabnahme deutet, der Leichnam Jesu, der gelöst wird vom Kreuzesstamm, Josef von Arimathea, vielleicht der Mann mit der Mütze, der die beiden Hände an die Leiter legt, Er organisiert die Bestattung, diesen letzten Dienst der Liebe an dem Geschundenen. Die Leiter ist bei Chagall die Himmelsleiter Jakobs. Jakob hat in einer nächtlichen Vision den Himmel offen gesehen. An der Spitze der Leiter sah er den Engel Gottes. So sehen wir auch hier einen Engel.
Du hast keine Karte. Brauchst du noch eine Karte? Lass dir eine Karte geben.
Der Engel an der Spitze dieser Leiter trägt trotz des hellen Feuerscheins im Hintergrund in seiner linken Hand noch eine Kerze. Sein Licht kommt offenbar aus einer anderen Welt. Dieses Licht kommt von der Tora, der Buchrolle Gottes, hier in grün dargestellt. Zugleich nimmt diese Kerze die Form und Gestalt des Gekreuzigten auf. Ohne Arme ist der Gekreuzigte selber, ja wie eine Kerze in der Dunkelheit des Leidens dieser Welt. Das muss der Engel verkünden. Er bläst zum Gottesdienst mit seinem Schofarhorn. Alle sollen es hören und den Blick dahin wenden. Im Mittelpunkt dieses Bildes, interessanterweise nicht der Gekreuzigte selber, sondern eine unscheinbare Leiter und an deren Spitze die Tora, die Offenbarung Gottes. Die Leiter ist nicht wie üblich an das Kreuz angelehnt, sondern führt zur Tora und zugleich an die Gründung des Kreuzes im Boden. Der übergroße Leidende scheint hell wie eine Kerze und seine Arme wirken zugleich wie die oberste Sprosse der Leiter, die nun Himmel und Erde verbindet. Die gelbe Kreuzigung nennt Marc Chagall sein Bild. Der Grundton des Bildes ist gelb. Gelb, beängstigend wie das Licht des Feuerscheines, aber auch wohltuend wie das Licht des Kerzenscheines und des Hauptes des Gekreuzigten. Chagall fordert mich heraus, was ist das Geheimnis dieses Gekreuzigten? Welche Deutung gibt er ihm oder geben wir diesem Gekreuzigten in unserem Leben? Es ist ein Wort, so entnehme ich diesem Bild, dass wir uns nicht selber sagen können, dass diesem frischen Grün entspringt, das wachsen will, wie diese Tora-Rolle. Und darum erbitten wir immer wieder auch für unser Leben und auch für diese Welt diese Deutung, die wir durch Gottes Engel, durch seine Boten empfangen und hören, durch sein Wort. Vor diesem von Chagall grün dargestellten, von vielen als toter Buchstabe gescholtenen Buch geht Ruhe, Frieden, Helligkeit, Trost und Hoffnung aus. Hinter ihr öffnet sich der blaue Himmel, die Welt Gottes. Was hat die Schrift über das Leiden dieses Gerechten ausgesagt, ja sogar, wie wir eben bei Johannes hörten, vorausgesagt? Die Soldaten, die seine Kleider unter sich teilten und verlosten. Johannes schreibt, danach, als Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt würde, mich dürstet. Das Leiden Jesu ist kein Zufall, kein Missgeschick, sondern von Gott so zugelassen, ja im tiefsten für uns gewollt. So deutet das Johannes-Evangelium die dunkelste Stunde Jesu als Liebestat Gottes. Wir haben es zu Beginn des Gottesdienstes miteinander geteilt. Also hat Gott die Welt geliebt. Und diesen Spruch dürfen wir uns gleichsam auf dieser Tora-Rolle ausgedruckt sehen. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Die Bibel enthält eine Fülle von Deutungen des Todes und Leidens. Für Chagall sind diese Worte in zartem Grün gehaltene Hoffnungsworte Gottes. Natürlich nicht dieses, das ich hier gerade nannte. Der kommt ja vom Alten Testament her. Das habe ich als Christ eingetragen, dieses Bild. Und ich finde, sein Bild ist offen für diese Deutung, die ich ihm jetzt beilege. Jeder von uns wird diese Worte, Chagall sicher auch sie, anders deuten, die sie in dieser grünen Tora, in dieser Bibel für sich gehört haben und was für sie Hoffnungsworte sind. Vielleicht denken Sie kurz zurück, gibt es solche Hoffnungsworte, die Sie in letzter Zeit gehört haben, die Ihnen gut getan haben? Vielleicht ein Lebenswort, das sie begleitet, wie ein Konfirmationsspruch oder vielleicht ihr Trauvers, ein besonderes Wort, das ihnen damals zur Taufe gesagt wurde oder ein Segenswort. Ich denke, jeder von uns wird hier das eintragen für sich, was für ihn lebendig geworden ist, was Gott hat in unserem Leben sprießen lassen als Hoffnungswort und was uns Trost schenkt. Kommen wir zum Schluss. Ich möchte noch einmal ein besonderes Merkmal dieses Kreuzigungsbildes, Chagall hat viele gemalt, aber keins, wo Jesus beide Hände fehlen. Und das ist ja doch etwas auf den ersten Blick schockierend. Ich habe diese Hände an vielen anderen Stellen dieses Bildes wiedergefunden und vielleicht können Sie meiner Deutung hier folgen. Ich habe den Eindruck, die Hände Christi finden wir wieder als die Hände eines Ertrinkenden unten links. Diese Hände erinnern uns daran, wie hilflos waren die Flüchtenden, die ohne Schwimmwesten auf Schlauchbooten auf das Mittelmeer hinausfuhren und in der Brandung vor griechischen Inseln ertranken, weil niemand ihnen die Hand zur Rettung reichte. Die Hände Christi, hier sehen Sie auf der linken Seite bei der Frau unterhalb des sinkenden Schiffes, die ihre Tränen nicht halten und nicht trocknen kann, weil sie ihren Liebsten oder ihre Kinder an den Krieg verloren hat. Die Hände Christi, die ohnmächtig erhoben werden, rechts auf dem Weg, weil niemand kommt und die Brände der Häuser löscht. Und heute denke ich da an die Fassbomben, die auf Aleppo und andere Städte in Syrien geworfen wurden. Die Hände Christi sind ohnmächtig, aber all diese Hände haben für mich diesen Gebetsgestus. Sie zeigen diese Hände voller Ohnmacht, aber auch voller Kraft, weil sie sich Gott zuwenden. Und sie tun auch Gutes auf diesem Bild in der Mitte unten. Hände, die sich schützend um ein Kind legen. Darüber die Hände, die nach einer Leiter greifen, die das Kreuz des Menschen mit diesem Hoffnungswort Gottes verbinden. Und was ist das für eine wichtige Liebestat, wenn uns das gelingen möchte und wir für andere solche Leiterträger werden, die diese Verbindung suchen. Und wir sehen einen Engel Gottes, der seine Hände segnend ausbreitet. Die Hände Christi, ohnmächtig, leidend, aber auch aktiv, helfend, segnend. Christus, das Opfer und Christus, der Priester. Jesus tritt an die Seite der Opfer und wird selbst Opfer, weil er Hilflosen nur so wirklich nahe kommen kann. Aber zugleich ist darin die Verbindung zu Gott gegeben, der uns den Hilflosen beisteht. Gott wird uns gleich in unserer Ohnmacht, auch wenn wir das, was wir in Brüssel da erleben, versuchen zu verstehen. Gott wird uns, kommt uns nahe in unserer Hilflosigkeit. Aber er hat ebenso die Kraft, schützend und helfend, segnend, Hände für andere einzusetzen. Ich schließe mit diesem Wort Jesu, es ist vollbracht. Damit ist kein Schlusspunkt gesetzt unter die Leiden dieser Welt. Aber Christus nimmt es in seiner Person an und er leidet an uns und mit uns. Es ist vollbracht. Die Bibel, dieses sprießende Hoffnungsbuch, sagt sogar, er stirbt für uns, für unsere Schuld, für unser Versagen und nimmt damit die Wurzel des Bösen hinweg. Es ist vollbracht. Die Sünde und der Tod können uns nicht mehr trennen von Gott. Christus ist das Licht Gottes in der Nacht. Er ist die Himmelsleiter, die uns Gottes Nähe erfahren lässt. Es ist vollbracht. Das Leiden wird noch bleiben, aber der Tod verliert seinen Schrecken. Denn Gott hat seinen Sohn gegeben, damit wir leben. In Ewigkeit. Amen.
Ganz kurz die Abkündigung, die Kollekte, die wir da haben, Ausgabe des Projektes Arbeitslosen, Bündnis oder Kurse. Heute um 20 Uhr lade ich herzlich ein zum Erlebnisgottesdienst in der Obersten Stadtkirche und wir dürfen schon vorausschauen auf die Osternacht am Samstag, 22:30 Uhr. Sie sind alle herzlich eingeladen, die Osternacht mit uns zu feiern. Es wird auch einen Taufen geben. Und wenn Sie das vielleicht nicht erlebt haben, ich glaube, es lohnt sich, so auf die Aufstellung zu einem Tisch stehen zu lassen. Und wenn Sie noch ein paar Enkel oder auch Kinder haben, die das Osterfest noch ganz anders erleben, nicht den Osterhasen vor Augen haben, sondern die Aufstellung Jesu mitfeiern, dann mache ich Ihnen Mut, zum Ostergottesdienst am Ostersonntag um 10:30 Uhr zu kommen. Vielleicht ist es ja eine attraktive Nebel. So, dass wir noch kürzer im Anschluss an Gottesdienst werden, auf Osterweihen wahrscheinlich, auch in der Hand Osterweihen. Ich denke, das ist ja auch Motivation, Osterweihen in der Seite zu erleben, von der Auferstehung, aber auch dem Spaß der Osterweihen, dass der Osterweihen suchen. Ostermontag, herzliche Einladung für den Bauernkirchen, 10:30 Uhr, der Ostergottesdienst. Und lassen Sie uns miteinander auf den Kanälen.
Thank you.
sei nichts Speicherbares, keiner sei unterbrochen, keiner sei in sich verschlossen. Vergebt, wie auch er uns vergeben hat, nehmt einander, wie Christus uns angenommen hat. So gebt einander ein Zeichen des Friedens.
Thank you.
selbst deinen heiligen Namen, lobe den Namen deiner Seele. Und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünden vergibt. Und heilt alle deine Flächen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Amen. Schenke dir seinen Frieden.